Folgen wir also der Mehrheitsmeinung in der Zwischenzeit und schauen wir genauer auf Kamala Harris hin. Ich kann gleich mal dazu sagen, ich habe im Vorhinein schon Videos gehört, wo es darum geht, wie man ihren Namen richtig aussprechen soll.
I tell you what it's not. It is not Kamala Harris. It is not Kamala Harris. It is Kamala Harris. According to her own memoir in 2019, Kamala Harris says, it's like the punctuation mark, comma, Kamala. Kamala Harris, Vice President of the United States. Thank you. Goodbye.
Ein Beispiel von der BBC in Großbritannien. Ich werde mein Bestes geben, heute richtig auszusprechen. Frank, was ist denn der Hintergrund von Kamala Harris? Was ist sie für eine Politikerin? Was ist sie für ein Mensch?
Also mit dem Namen, das finde ich übrigens auch. Ja, eigentlich ist es nicht mehr lustig.
Kamala, you know what I said. Kamala. Kamala.
Trump hat schon vor Jahren versucht, sich über sie lustig zu machen, indem er nicht sie als Kamala ausgesprochen hat, sondern als Camellia oder als Camilla. Das wäre dann die Ehefrau des britischen Königs. Da werden wir noch viel erleben im Herbst, wirklich unter der Gürtellinie. Aber egal. Also Kamala Harris, das ist, glaube ich, Sanskrit und steht für Lotusblüte, der Name Kamala. Geboren 1964 in Oakland an der Bucht von San Francisco, also quasi progressives, liberales Amerika. Die Mutter, eine aus Indien eingewanderte Medizinerin, die sich auf die Behandlung von Brustkrebs spezialisiert hat. Der Vater, eingewandert aus Jamaika, ein Wirtschaftswissenschaftler, der später Professor an der Stanford University wird, einer der angesehensten Universitäten der Vereinigten Staaten. Kamala Harris studiert an der Howard University in Washington, D.C., dann studiert sie Recht an der University of California, wird 2003 gewählt zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Sie ist die erste Frau und die erste Person of Color, wie die Amerikaner sagen, also die erste Person mit dunkler Hautfarbe, die dieses Amt bekommt. In diesem Job gewinnt sie ein Profil, von dem sie später sagen wird, tough on crime, also relativ hart im Umgang mit Kriminalität. Der linke Flügel der Demokratischen Partei ist damit nicht sehr glücklich gewesen und ist, glaube ich, heute noch nicht ganz glücklich damit. Das ist eine interessante Position, die sie doch deutlich in der politischen Mitte der amerikanischen Gesellschaft stehen lässt und nicht links.
Und dann geht Kamala Harris aus Kalifornien in die große US-weite Politik.
2016 gewinnt Harris dann die Wahl für einen der zwei Sitze, die Kalifornien im Senat der Vereinigten Staaten in Washington besetzen darf. 2019 tritt sie an, um Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei zu werden. Und sie sieht keinen Stich. Also sie versucht es irgendwie allen Flügeln in ihrer Partei recht zu machen. Dem linken, dem moderaten Flügel verzettelt sich mit Programmen, schiebt immer neue Positionen nach, ändert ihre Position relativ häufig zu verschiedenen Sachthemen und wird am Ende wahrgenommen als relativ beliebig und hat keine eigene Marke schaffen können in dieser Zeit. Und sie wirft das Handtuch, also sie steigt aus dem Rennen, bevor die ersten Vorwahlen überhaupt stattgefunden haben in Iowa. Das ist ein Kapitel, wo Skeptiker sagen, naja, sie gewinnt halt keine Wahl. Andere, zu denen gehöre ich, meinen, es kann ja Lerneffekte geben, gerade aus dieser Erfahrung, dass sie diese Erfahrung sich zu Gemüte zieht und sagt, okay, was mache ich diesmal anders?
Und dann beginnt schon diese Phase, die wir eh am besten kennen als dann bald Vizepräsidentin unter Joe Biden. Wie macht sie sich in der Phase?
Ja, der Rest ist ja bekannt. 2020 macht Joe Biden sie zur Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Joe Biden gewinnt die Wahl. Sie wird Vizepräsidentin und steht sehr im Schatten Bidens. Dieses Amt quasi im Nebenzimmer der eigentlichen Macht ist ein undankbares. Und es ist kaum Vizepräsidenten in der Vergangenheit gelungen, sich in diesem Amt zu profilieren. Biden überträgt ja noch dazu ein unglaublich schwieriges Portfolio, einen unglaublich schwierigen Job, nämlich die tieferen Ursachen der Einwanderung über die Grenze zu Mexiko, also die Südgrenze der Vereinigten Staaten, zu untersuchen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also sie soll herausfinden, warum so viele Menschen aus Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras und so weiter in die USA kommen, die meisten ohne gültige Einreisepapiere, also irregulär über die Grenze. Und diese tieferen Ursachen zu bekämpfen und die Einwanderung einzudämmen, das schafft man einfach nicht. Also bei diesem Job, ich wage mal die These, konnte sie nur scheitern. Sie hat dann eine relativ unglückliche Figur abgegeben. Sie ist später an die Grenze gefahren, als es vielen auch in ihrer eigenen Partei lieb gewesen wäre. Sie wirkte so ein bisschen distanziert und sagte dann im Interview, naja, gefragt, warum sie noch nicht an der Grenze war. Das war gut 4 Monate nach Amtsantritt.
This whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
And I haven't been to Europe.
Naja, ich war ja auch noch nicht in Europa. Ein Satz, der an ihr hängen bleiben wird, weil das so eine gewisse Distanziertheit, auch vielleicht Dünnhäutigkeit signalisiert. Und ich bin sicher, dass Trump diesen Satz im Wahlkampf hoch und runter spielen lassen wird.